Stromfresser Internet. Dieses Kapitel behandelt freilich nur einen Sonderfall des Großthemas Stromverbrauch. Ursprünglich aufgrund seiner geringen Beachtung und 3 Jahre später aufgrund seiner enormen Dynamik bekommt es dennoch einen eigenen Platz im Buch. Das Thema hat in den letzten Jahren einigen Staub aufgewirbelt, sicher nicht im Interesse der diversen Anbieter. Auch weiterhin ist es emotional enorm aufgeladen und heiß umkämpft. Das geht schon beim Definitionsraum los. Was ist eigentlich das Internet? Die Kabel, die Serverfarmen, die Endgeräte, die lokalen Netze? Je nachdem, welche Teile man einbezieht und welche Nutzungsdauern man annimmt oder gezielt weglässt und wem man die Verbräuche zurechnet, fallen die Klimawirkungen kritischer oder freundlicher aus. Nach Schätzungen zum Jahresende 2022 nutzen fast 5 Milliarden Menschen weltweit das Internet. An die Mobilfunknetze sind 5,3 Milliarden angeschlossen und die wirklich wichtigen Dinge erfahren 4,62 Milliarden User aus den sozialen Medien. Ihren Datenverkehr ermöglichen Tausende von Rechenzentren, allein in Deutschland über 3000. Darunter fallen übrigens nach der Definition von Bitkom Ersteinrichtungen ab 40 Kilowatt Anschlussleistung, die 47.000 kleineren IT-Installationen also nicht. Für die richtig großen, die Hyperscale-Rechenzentren, erwarten die Marktforscher ein Wachstum auf etwa 1.000 bis zum Jahr 2024. Angesichts dieser Zahl von Einzelakteuren, ihren Gerätschaften und der unüberschaubaren Infrastruktur ist leicht einzusehen, dass niemand im Detail nachhalten kann, wer genau wann, wofür, wie viele Kilowattstunden verbraucht hat. Und natürlich wächst das Netz schneller, als sorgfältige Analysten in der Lage sind, Daten für ihre Berechnungen zu sammeln. Mit diesem Caveat also hinein ins Update zum Stromfresser Internet. Ihren energetischen und Klimafußabdruck verbergen Digitaltechnologien hinter dem Eindruck der völligen Unangestrengtheit. Smoothness. Wie aus dem Nichts waren sie selbstverständlich geworden und sind unter der schillernden Oberfläche, ehe wir noch begonnen hatten, darüber nachzudenken, zu einem der größten Energiefresser mutiert. Als Sprachbild hat das Internet bereits den Titel »Größtes Land der Erde« erworben. Allerdings eines, das sich die längste Zeit keine Ziele oder Regeln zum Umgang mit Ressourcen setzen musste. Dieses Land belegt direkt nach den USA und China Platz 3 im Stromverbrauch und lässt mit 830 Millionen Tonnen CO2 den Rest der Top 10 weit hinter sich zurück. Während der Pandemie mussten viele zu Hause bleiben und haben, sei es freiwillig oder gezwungenermaßen, noch mehr Zeit vor ihren diversen Bildschirmen verbracht. Kein Wunder, dass das Netz den Flugverkehr bei den Treibhausgasemissionen dramatisch überholt hat. Das wird sich wohl auch nicht mehr ändern. Denn wie Martin Wimmer, Chief Digital Officer im Bundesumweltministerium, so schön sagt, die Schlote der Digitalisierung rauchen genauso wie früher die in Gelsenkirchen. Während wir in anderen Bereichen engagiert Wege diskutieren, um den Stromverbrauch zu senken, wächst der Verbrauch der Digitaltechnologien jedes Jahr still um 9%. Dort nimmt man einfach gut gelaunt weiter an, dass Digitalisierung das Klima retten wird und für die stetig steigende Stromnachfrage nur mehr erneuerbare Energien beigebracht werden müssen. Das schwedische KTH Royal Institute of Technology kalkuliert, dass bereits 10% des weltweit bereitgestellten Stroms ins Internet fließen. Bis 2025 könnten es dann 20% werden. Die Werte liegen sicher am oberen Ende der Schätzungen und bewahrheiten sich hoffentlich nicht. Gemeint ist in diesen Betrachtungen nicht die Armada der immerzu flackernden Bildschirmchen der mobilen Endgeräte, sondern die gewaltige Infrastruktur im Hintergrund. An die 20% des Energiebedarfs im IT-Sektor entfallen auf die Massenspeicher. Hinzu kommen der Betrieb der Netze und der Transport der Daten. Wir bemerken nichts davon, dass jeder Like, jedes Abspeichern in einer Cloud, jedes Bild in den sozialen Medien zwingend CO2-Emissionen verursacht. Der weltweite Strombedarf für Server und Rechenzentren hat sich von 2010 bis 2015 um etwa 30% auf 287 Terawattstunden gesteigert. Nur zwei Jahre später waren es mit 350 nochmals 20% mehr. Heute sind es laut Bitkom schon 400 Terawattstunden. In Deutschland dürften es 18 sein. All diese Zahlen werden freilich extrapoliert, denn auf die Tech-Branche darf man getrost die Erkenntnis anwenden, Gott allein weiß und er spricht nicht. Für Frankfurt, einem weltweit wichtigen Knotenpunkt des Internets, bedeuten sie, dass rund ein Viertel des städtischen Strombedarfs in die Serverfarmen fließt. Mehr als in den Frankfurter Flughafen. Sie geben so viel Wärme ab, dass sie bereits das Mikroklima im Westen der Stadt beeinflussen. Die Kapazitäten im Großraum werden sich bis 2025 voraussichtlich verdoppeln. In Summe verursacht die deutsche Internetnutzung samt angeschlossener Geräte jährlich 25 Millionen Tonnen CO2. Tja, so ist das Internet. Da kann man nichts machen, mögen manche sagen. Doch tatsächlich geht ein Großteil der Datenströme noch immer auf die private Internetnutzung zurück. Google und seine Dienste Maps, YouTube oder Drive verbrauchten schon 2015 rund 6 Terawattstunden pro Jahr. Ungefähr so viel wie San Francisco. Seit 2019 hat das Unternehmen seinen Stromverbrauch nicht mehr veröffentlicht. Vor dem Hintergrund der beobachtbaren Wachstumsraten schließen Fachleute für dieses Jahr bereits auf einen Verbrauch von über 12 Terawattstunden. Oder das Gezwitscher im Datenwald. Ein Tweet kann in Summe einen höheren Strombedarf als eine Suchanfrage auslösen. Denn er generiert weiteren bei den Empfängern und nochmals beim Retweet, ganz zu schweigen, wenn er in die Trends kommt. Doch das ist Kinderkram, denn der neue Meisterleister im Blog heißt TikTok. Keine andere Social-Media-Anwendung hat einen höheren Stromverbrauch oder CO2-Ausstoß pro Minute. Wenig überraschend geht es hier doch ausschließlich um Bewegtbilder, die Video-Reels. Dicht auf folgen Reddit, Pinterest und Instagram. Dagegen ist YouTube mit dem 10. Platz auf dieser Liste von Green Spectre gar nicht mal so übel. In Summe führte die Social-Media-Nutzung 2021 zu 262 Millionen Tonnen CO2. Etwa 17% der Europäer haben schon einmal Bitcoin gekauft. Weltweit nehmen 420 Millionen am ganzen Krypto-Zirkus teil. Verglichen mit dem Rest des Internets scheint das gering, doch die Wirkung ist enorm. Das Center for Alternative Finance an der Cambridge University erstellt den Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, CBECI, wonach eine einzige Bitcoin-Transaktion 2018 etwa 819 Kilowattstunden verbrauchte und das gesamte System 22 Millionen Tonnen CO2 verursachte. Da reichten noch 45,8 Terawattstunden Strom. Im Jahr darauf waren es schon rund 60. Etwas mehr als der Verbrauch in der Schweiz oder doppelt so viel wie der von Irland. Und 2022 dann schließlich 120 Terawattstunden. In den 5 Jahren zwischen 2016 und 2021 hat sich die Klimawirkung beim Schürfen eines Bitcoins um den Faktor 126 gesteigert. Die Emissionen hängen natürlich davon ab, wo die involvierten Server stehen. Doch im Mittel hat das Schürfen eines einzelnen Bitcoins 2021 der Allgemeinheit jeweils 113 Tonnen CO2 geschenkt. Das sind die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe an der University of New Mexico, die den globalen Klimaschaden für den untersuchten Zeitraum auf 12 Milliarden Euro beziffert, die Tonne allerdings nur mit je 100 Euro bewertet. Seit China den Bitcoin-Schürfern die Server vor die Tür gestellt hat, sind sie unter anderem nach Kasachstan ausgewichen, wo Elektrizität zu einem noch größeren Teil aus Kohle und Gas kommt. Und nach dem Absturz seines Werts auf ein Viertel des Höchststandes jagen die Miner dem Bitcoin bevorzugt mit billigem Kohlestrom hinterher, um ihre Marge zu verbessern. Die Europäische Zentralbank sieht es sehr nüchtern. Bitcoin wurde noch nie in nennenswertem Umfang für legale Transaktionen genutzt. Das heißt, Blockchains und Distributed Ledger Technologies, DLTs, sind vor allem Gift fürs Klima und dienen maßgeblich der Finanzspekulation. In seiner Schädlichkeit rangiert Bitcoin gleichauf mit Rohöl, so die University of New Mexico. Einen Nutzen davon haben nur sehr wenige. Keine Nischenveranstaltung, sondern Breitensport ist dagegen das Streamen von Audio- und Videodateien. Wie stark die Klimawirkung unseres Musikkonsums gewachsen ist, zeigte eine Untersuchung des US-amerikanischen Markts der Universitäten Oslo und Glasgow von 2019, für die sämtliche Energie- und Ressourcenbedarfe der jeweiligen Tonträger in CO2-Äquivalente umgerechnet wurden. 1977, zum Höhepunkt des Vinylzeitalters, verursachte Musikkonsum 140.000 Tonnen CO2-Äquivalente. 1988, als CDs die Musikwelt eroberten, waren es 136 Tonnen und auch im Jahr 2000 per Download nur 157 Tonnen. Dann tauchten die Streaming-Dienste auf und die Treibhausgasemissionen sprangen auf gut 300.000 Tonnen im Jahr 2016. Seither haben sie zweifellos weiter zugenommen. Damit richten Streaming-Dienste durch ihre hohen assoziierten CO2-Emissionen mehr Klimaschäden an als die Produktion und Entsorgung von CDs oder Vinylschallplatten. Wieder einmal treibt Preisverfall den Konsum an. Vor gut 40 Jahren gaben Musikfans in den USA noch knapp 5% ihres Wochenlohns für die neueste heiße Scheibe aus. Heute steht Streamern für weniger als 1% ihres verfügbaren Budgets der unbegrenzte Zugang zu aller Musik offen, die jemals aufgenommen wurde. Gestreamt braucht ein Song zwar vergleichsweise wenig Energie, der Konsum hat sich gegenüber 2000 aber etwa verdoppelt. Es grüßt der Rebound-Effekt. Im Zug des Schallplatten-Revivals hat sich Sharon George von der Keele University in Newcastle 2022 noch einmal den Auswirkungen des Online-Konsums von Musik gewidmet und die Ergebnisse der eben zitierten Kollegen bestätigt. Dazu muss man wissen, dass die althergebrachte Vinylschallplatte keineswegs ein nachhaltiges Produkt ist und die Umwelt rund 12-mal so stark belastet wie eine CD. Der Studie zufolge führt eine Stunde Musikstreaming zu einem CO2-Ausstoß von 55 Gramm. Ab 5 Stunden entspricht dies den Emissionen für eine CD samt Hülle und etwa 17 Stunden kommen einer Schallplatte gleich. Das sind Durchschnittswerte. Wie das für echte Hits aussieht, zeigt das Beispiel Driver's License von Olivia Rodrigo aus dem Januar 2021. Das Streaming dieses Songs hat seither eine Klimawirkung äquivalent zu 4000 Flügen zwischen London und New York ausgeübt. Trotzdem ist das nichts gegen den Energiebedarf des Videostreamings und der damit verbundenen Emissionen. Dass sich die Übertragung von Filmdateien zum mit Abstand größten digitalen Stromschlucker und gewichtigen Klimafaktor entwickelt hat, überrascht nicht. Müssen hierfür ja Bild- und Toninformationen in hoher Dichte verarbeitet, gespeichert und millionenfach zu den Endgeräten transportiert werden. 300 Stunden Spielfilm entsprechen circa einem Terabyte Datenvolumen. Erstaunlicherweise hatte dieses Thema so gut wie keine Öffentlichkeit, bis 2019 der französische Think Tank The Shift Project seine Hochrechnungen zu den Energie- und Klimawirkungen des Videostreamings veröffentlichte, gerade zu der Zeit, als die erste Auflage dieses Buches entstand. Die Studie war zu sehr hohen Beiträgen der Branche zum Klimawandel gekommen und wurde umgehend angegriffen. Zu den ersten, die seinerzeit mit wiederum verdächtig niedrigen Zahlen gegenhielten, gehörte die Internationale Energieagentur, IEA. Ein Team an der kanadischen Simon Fraser University analysierte deren Ansatz und stellte fest, dass dort Videokonferenzdienste völlig ausgeklammert und Endgeräte nicht betrachtet wurden. Dagegen kaprizierte sie sich auf den effizientesten Unterhaltungsanbieter Netflix. Warum? Vielleicht, so die Wissenschaftler, weil die IEA unter anderem die Interessen der großen Energiewirtschaft vertritt und enorme Verbräuche in den Augen einer zunehmend besorgten Kundschaft nicht gut aussehen? Bis heute hält die Debatte um die richtigen Rechenansätze und realistischen Zahlenwerte an. Die Menge der Veröffentlichungen wächst stark und wir sehen, dass hier ein Wettkampf um unsere Köpfe stattfindet. An dieser Stelle ist es daher nur möglich, auf die Komplexität der Zusammenhänge hinzuweisen und über die Plausibilität mancher Aussagen nachzudenken. So steigert sich der Energiebedarf der Serverfarmen jährlich um etwa 50%. Demgegenüber stehen Aussagen, dass die Infrastruktur jährlich 20% effizienter wird. Selbst wenn damit nicht nur die Neuinstallationen gemeint wären, genügt Mathematik im kleinen Zahlenraum für die Erkenntnis, dass sich die Lage im Saldo kaum verbessert. Ein Motor des Verbrauchs sind Bildschirme mit immer größerer Fläche und höherer Auflösung. Hier könnte aber eine im März 2023 in Kraft tretende EU-Verordnung zumindest die Spitze kappen. Zieht sie doch eine erlaubte Obergrenze für den Stromverbrauch ein, an der etliche 8K-Monitore mit bis zu 400 Watt Leistungsaufnahme scheitern werden. Wo also stehen wir? Realistisch erscheinen Zahlen von Bitkom und Borderstep Institute, wobei eine Stunde Videostreaming in Full HD je nach Endgerät 220 bis 370 Wattstunden Strom benötigt und etwa 100 bis 175 Gramm Kohlendioxid verursacht. Weltweit kommen für Videostreams jeglicher Couleur, Video on Demand, Pornografie, Tubes oder Konferenzen, in Summe jedenfalls einige 100 Terawattstunden Stromverbrauch zusammen, mit je nach Standort variierenden Anteilen von Grün- und Fossilstrom. Netflix hatte 2021 seine erste Ökobilanz vorgelegt und gibt darin 1,1 Millionen Tonnen CO2 an für Eigenproduktionen und den Unternehmensbetrieb. Gleichzeitig hat der Unterhaltungsriese angekündigt, bis Ende 2022 klimaneutral zu sein, mit Strom aus erneuerbaren Energien und durch den Zukauf von Zertifikaten. Ähnlich argumentiert RTL in einem White Paper zur Klimawirkung seines Streaming-Angebots. Wie zuvor besprochen, wissen wir mittlerweile, dass der Entlastungsbeitrag durch Zertifikate maximal skeptisch zu sehen ist. Lustige Randnotiz: Eine erfolgreiche Netflix-Doku aus dem Jahr 2021 war Könige des Betrugs. Sie dreht sich um jene Schlaumeier, die mit Missbrauch des EU-Systems für CO2-Ausgleichsrechte Millionen gemacht hatten. Inzwischen freuen wir uns auf das Internet der Dinge, das erst durch den recht neuen 5G-Standard überhaupt funktionieren wird. Normiert auf den einzelnen Transfer ist 5G effizienter als 4G, doch eröffnet es eben ungeahnt mehr Möglichkeiten, darunter die Vernetzung von allem mit jedem und das Deep Learning von KI, sodass der Energiebedarf in Summe sprunghaft ansteigt. Für die EU, so zuletzt Dr. Ralf Hintemann vom Borderstep Institute, entsteht ein Mehraufwand von 70 Terawattstunden pro Jahr. Das entspräche 11% der deutschen Bruttostromerzeugung. Schon in Entwicklung befindet sich 6G, das die Verarbeitungsgeschwindigkeiten nochmals hundertfach steigern soll. Eine Anwendung, die von den neuen Möglichkeiten profitiert und jüngst von sich reden macht hat, ist ChatGPT von OpenAI. Schon das Training solch einer KI benötigt geradezu absurde Energiemengen. Das Fachmedium Wired beruft sich, da Microsoft und Google die Tools dieser Art mitentwickelt haben oder implementieren wollen, wieder schweigen, auf ein Team verschiedener IT-Wissenschaftler. Das Anlernen von ChatGPT, genauer gesagt des Sprachmodells GPT-3 und GPT-4 kam gerade heraus, verschlang demnach 1287 Megawattstunden, ungefähr der Jahresverbrauch von 330 Vier-Personen-Haushalten und produzierte 550 Tonnen CO2. Und mit der künstlichen Intelligenz ist es wie mit der biologischen. Es ist lebenslanges Lernen angesagt. Einmal im Einsatz geht es dann richtig rund. Qscale, ein Betreiber nachhaltiger Rechenzentren, geht von mindestens 4- oder 5-mal mehr Rechenleistung pro Suche aus. Und nutzen werden die KI Milliarden Menschen. Man darf gespannt sein, ob und wie sie helfen wird, den Klimakollaps abzuwenden. Auf Cloud-Dienste zum Beispiel waren große Hoffnungen gesetzt worden. Die zentralen Server sollen Aufgaben schneller und effizienter lösen, die Endnutzer lediglich das Ergebnis streamen. Diesen Vorteil hat der logischerweise erhöhte Datenverkehr durchs Netz wieder aufgefressen. Das Fazit der Experten lautet heute: keine Energie eingespart. Und wieder grüßt der Rebound-Effekt. Positiv muss man jedoch vermerken, dass Big Player wie Meta, wo gerade eine eigene Streaming-Plattform für Influencer entsteht, Amazon oder Apple mittlerweile eigene Photovoltaik im Gigawatt-Maßstab installiert haben. Das bedämpft den externen Strombedarf, löst aber immer noch nicht das zugrunde liegende Problem, dass Strom in Rechenzentren letztlich verheizt wird. Bereits heute verwandeln deutsche Serverfarmen 18 Milliarden Kilowattstunden Strom in Wärme, die sie in der Regel ungenutzt in die Umgebung blasen. Noch warten wir darauf, dass die Idee, diese Abwärme zum Beispiel in Nahwärmenetze einzuspeisen, auch umgesetzt wird. Die Digitalisierung ist weder gut noch böse. Es kommt darauf an, was wir daraus machen. So gelingt auch die Energiewende nur mit Digitaltechnologien, da sie das Angebot effizient aus vielen dezentralen erneuerbaren Quellen mit dem jeweils momentanen Bedarf koordinieren können. Ob wir sie angesichts knapper Ressourcen hierfür einsetzen oder um vor endlosen Serien zu versacken und mit Fremden in Streit zu geraten, dies zu entscheiden, obliegt nur uns.